Alle Mathematiker unter euch dürfen sich heute freuen. Denn es geht um Multiplikation. Die Multiplikation der Hoffnung, die wir in Jesus haben. Also hoffe ich, dass auch die, die mit Mathe überhaupt nichts am Hut haben, heute Morgen auf ihre Kosten kommen werden. Der Text dazu steht in Johannes, und zwar ist das Johannes 1, die Verse 35 bis 46, und die Anna wird kommen und uns das vorlesen.
Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo ist deine Herberge? Er sprach zu ihnen: Kommt und seht. Sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt Fels. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa gehen und findet Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh es.
Ja, vielen Dank, Anna. Was für eine Geschichte. Da fängt einer an, weist auf Jesus hin und löst damit gleich einen ganzen Schneeballeffekt auf. Alex hat es vor 2 Wochen schon erzählt. Die meisten von uns, die hier sitzen, die sind durch irgendeinen persönlichen Kontakt zu Jesus gekommen und geblieben. Da war vielleicht die Oma, die Freundin, der Arbeitskollege, die dich auf Jesus aufmerksam gemacht hat, dir immer wieder von ihm erzählt hat, dir den Glauben so richtig vorgelebt hat. Du bist zu Jesus gekommen und bist auch geblieben, so wie hier in der Geschichte der Simon oder auch der Nathanael. Wer war denn dein Johannes, dein Andreas, dein Philippus? Wer war dein Hoffnungsfreund, deine Hoffnungsfreundin, beziehungsweise für wen warst du Hoffnungsfreund oder Hoffnungsfreundin? Hast du da eine Person vor Augen, die dich da begleitet hat, die dich immer und immer und immer wieder zu Jesus eingeladen hat? Vielleicht geht es dir da auch wie mir, da waren ganz unterschiedliche Personen, die mir unterschiedliche Aspekte auch von Jesus nahegebracht haben und im Laufe der Jahre mir immer mehr gezeigt haben, wer Jesus überhaupt ist. Für wen warst du Hoffnungsfreund? Für wen warst du Hoffnungsfreundin? Welche Person hat da immer und immer wieder in dich investiert, in dein Leben, hat dich einfach gesehen, hat dich geliebt, dich immer und immer wieder eingeladen, auch wenn du nicht gleich offen warst und nicht gleich auf der Matte gestanden hast und auch nicht gleich Jesus gesehen und in dein Leben eingeladen hast. Daran anschließt sich die zweite Frage: Wer ist denn Jesus jetzt für dich? Johannes sieht nicht einfach irgendeinen Mann, der zu ihm kommt oder der da an ihm vorbeiläuft. Er sieht nicht einen von den vielen, die da zu ihm in den Jordan runtergestiegen sind und die er getauft hat. Das waren Massen. Er sieht auch nicht seinen Cousin, dem vertrauten Verwandten, sondern Johannes, der sieht Jesus, den Gesalbten. Johannes sieht das Lamm Gottes. Er sieht den, der die Schuld der ganzen Welt auf sich nimmt. Er sieht den, der ja, für deine, für meine Schuld sterben wird. Die Zuschauer, die Zuhörer, die standen daneben und ich frage mich, haben die wirklich begriffen, was der Johannes da von sich gibt? Guckt mal da, Jesus, das Lamm Gottes. Und wir sitzen jetzt hier. Wissen wir, was das überhaupt für eine Konsequenz hat? Was das für ein Ausmaß hat, dass Jesus das Lamm Gottes ist, dass er die Schuld der Welt, aber auch ja, unsere ganz persönliche Sünde wirklich ans Kreuz getragen hat. Dass er bereit war, sich zu opfern. Johannes sieht Jesus. Damit fängt es an. Du kannst nicht Relevantes über deinen Jesus sagen, wenn du ihn nicht vorher überhaupt gesehen hast, wenn du ihn nicht wahrgenommen hast. Kannst du ihn sehen? Kannst du sehen, was er tut? Manchmal braucht es diese Schulung, Jesus wahrzunehmen, auch im Alltag da, sich immer wieder neu auch vom Heiligen Geist sensibilisieren zu lassen, um mitzubekommen, wo Jesus ist und was er gerade tun möchte. Vor einigen Jahren haben Freunde von mir ein Lied geschrieben, was ich sehr, sehr liebe. Da heißt es in diesem Lied: Ich will dich sehen, wie du wirklich bist, in aller deiner Herrlichkeit. Ich will dir geben, was dir gehört. Ich will dein Anbeter sein. Ist das auch das, was auf deinem Herzen ist, deine tiefste Sehnsucht? Jesus zu sehen, ihn anzubeten und ihm das zu geben, was ihm doch schon längst gehört. Der Johannes, der wusste, wer Jesus ist. Und er behielt das nicht für sich. Noch einmal, wer ist Jesus für dich? Jeschua, der Rabbi, der Meister, Lamm Gottes, König Israels, all diese Begriffe, die lesen wir hier in diesem Text. Aber das können reine Wörter bleiben, wenn nicht der Heilige Geist kommt und das für dich lebendig macht, wer dein Jesus ist. Deshalb möchte ich dich einfach einladen, auch wenn das für dich jetzt vielleicht ungewöhnlich ist, aber vielleicht lässt du dich da mal kurz drauf ein, dass du jetzt da, wo du sitzt, deine Augen schließt und den Heiligen Geist bittest, dass er dir Jesus zeigt. Wenn du magst, schließ wirklich deine Augen und ja, ich möchte kurz beten. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du das einfach liebst, uns immer mehr von Jesus zu zeigen, dass wir da nicht im Dunkeln tappen müssen, sondern dass wir mehr wirklich von Jesus sehen dürfen, dass wir mehr erkennen dürfen, wer Jesus für uns ist, was er für uns bedeutet. Danke, dass das nicht irgendwelche leeren Worte bleiben müssen, sondern danke, dass du das jetzt ganz neu, ganz lebendig machen möchtest, Heiliger Geist. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, ob du was empfangen hast, ob du was gesehen hast. Mir persönlich hat Jesus gerade wirklich ein Bild gegeben, was für mich richtig cool war. Das ist bei jedem wieder ganz, ganz, ganz anders. Aber jetzt kommt eine zweite Einladung, die vielleicht auch ganz schön herausfordernd ist. Und ihr müsst das jetzt nicht tun, aber wenn ihr mögt, dann wendet euch doch jetzt mal eurem Sitznachbarn zu und erzählt eurem Nachbarn, wer Jesus für euch ist. Aber vielleicht willst du das jetzt gar nicht, vielleicht musst du für dich selber noch verarbeiten, was Jesus dir gerade gezeigt hat, dann ist das auch völlig okay, dann signalisier doch einfach deinem Nachbarn, ich brauche noch die Ruhe, dann ist das ganz in Ordnung. Fühl dich da frei, du weißt am besten, was für dich jetzt gut ist. Herzliche Einladung. Ich unterbreche euch jetzt einfach. Ihr könnt da gerne auch noch nachher im Bistro fortsetzen und euch auch weiter erzählen, wer Jesus für euch ist, was Jesus für euch bedeutet. Es ist wahrscheinlich jetzt auch ganz unterschiedlich, wie es euch so jeweils ergangen ist. Aber ich denke, das hat so eine Kraft, wenn wir ja, unseren Jesus mit anderen teilen, wenn wir das auch einfach einüben, dann wird uns auch nochmal selber ganz neu bewusst, wer ist denn der Jesus, dem wir da nachlaufen? Was glauben wir denn überhaupt? Wer ist Jesus für uns persönlich? Und falls dir das jetzt gerade schwer gefallen ist, dann brauchst du vielleicht auch gerade das, was die beiden Jünger, um die es hier in der Geschichte geht, gesucht haben und was so voll den Unterschied macht. Die beiden hier, die sind nämlich einfach hinter Jesus hergelaufen. Die wollten da sein, wo Jesus ist. Einfach Zeit mit Jesus verbringen und ihn noch besser kennenlernen. Denen fehlte da noch was. Und ja, wir können das von uns sicherlich auch immer wieder behaupten, dass uns da auch was fehlt und dass wir immer mehr noch da einfach bei Jesus entdecken können, dass es da so cool ist, einfach mit ihm zusammen zu sein. Und ja, die beiden hier, die fragen einfach, Rabbi, wo wohnst du? Wenn du jemanden in deine Wohnung einlässt, dann ist das schon was sehr Persönliches, denn deine Wohnung, die spiegelt auch was von dir, von dem, was dir wichtig ist, was dich ausmacht als Person. Da lässt du jemanden schon in so einen ganz besonderen Bereich rein. Und wenn du in meine Wohnung trittst, dann wirst du feststellen, dass im Flur direkt viele Regale angebracht sind und dass da ganz, ganz viele Bücher sind. Das sagt dann halt auch was über mich aus und über das, was ich liebe, über das, was ich tue. Und so wollten die beiden hier auch wissen, ja, Jesus, wo wohnst du? Was macht dich aus? Und die sind da schon recht unverschämt. Die hängen sich Jesus so richtig an die Fersen, die weichen ihm da nicht von den Hacken, drängen sich ihm schier auf. Aber sie erleben das, wie Jesus nicht einfach von ihnen davonläuft und sie stehen lässt, sondern Jesus dreht sich um. Er schaut sie an. Er spricht mit ihnen. Ja, wir weisen andere auf Jesus hin, aber wie cool ist das, wenn sie das erleben, wie Jesus sich ihnen zuwendet, sie selber anschaut und höchstpersönlich mit ihnen anfängt zu reden. Und es macht echt einen Unterschied, wenn du das selber so erlebst und wenn du nicht davon abhängig bist, was dein Sitznachbar dir über Jesus erzählen kann, sondern wenn du da deine eigenen Erfahrungen sammelst, wenn du das erlebst, wie Jesus dich liebevoll anschaut und zu dir auch so ganz persönlich redet. Jesus ist nicht so, dass er dir einfach so irgendwas aufzwingt, so hat das jetzt zu laufen und peng, sondern Jesus ist so durch und durch auf Beziehung angelegt. Er möchte Beziehung zu dir. Es geht ihm einfach um dich und er will so gerne einfach ja, Zeit mit dir verbringen. Er möchte, dass du das genießen kannst, bei ihm zu sein, dass du das lernst, das zu hören, was er dir persönlich sagen möchte. Aber nicht nur das, sondern er will da noch viel weiter gehen. Er möchte dir auch Worte sagen, die du an die weitergeben kannst, die überhaupt noch keinen Plan haben von ihm, die ihn deshalb auch nicht hören können. Aber es ist so kostbar, wenn du Zeit mit Jesus hast und da nicht nur empfängst, dass es dir gut geht, sondern ihn auch fragst. Ja, Jesus, was möchtest du meiner Kommilitonin sagen? Jesus, was hast du für meinen Nachbarn? Jesus, was ist da auf deinem Herzen? Durch Qualitätszeit mit Jesus wirst du sprachfähig. Aber das ist auch immer wieder diese Herausforderung, die wirklich diese Zeit zu nehmen mit ihm und dir das nicht klauen zu lassen. Und nur dann, wenn du diese Zeit hast, wo du selber auch von ihm hörst, wo du von ihm verändert wirst, dann kannst du auch überzeugend weitersagen, wer er ist und überzeugend vorleben, was es ausmacht und was es für einen Unterschied macht, wirklich Jesus zu kennen, wirklich diese Hoffnung zu haben, die, ja, die in Jesus ist, in diesem Lamm Gottes. Und das, was du dann sagst, das kann für eine andere Person wirklich so voll den Unterschied machen und kann wirklich Leben verändern, Hoffnung wirklich, ja, durchdringen, kann Familien, kann Leben verändern. Und da steht diese Frage im Raum, was willst du? Willst du das? Willst du andere anstecken mit der Hoffnung, die dir selber in Jesus geschenkt worden ist? Bist du bereit, dir das vielleicht auch was kosten zu lassen? Weil das ist nicht immer nur bequem, von Jesus weiterzusagen. Es ist nicht immer nur bequem, vielleicht auch andere in dein, ja, in dein Haus, in deine Wohnung einzuladen. Das kann dich ganz schön herausfordern. Aber wenn wir so begeistert sind von dem, wer Jesus für uns ist, wenn wir ihn so erlebt haben, wenn wir das mitbekommen haben, dass er wirklich, ja, der Meister ist, unser Herr ist, unser Freund ist, unser Liebhaber ist, der, der wirklich alles in allem ist, der, der unsere Seele tröstet, der uns gesund macht. Wollen wir das dann noch für uns behalten oder wollen wir, dass unsere Verwandten, unsere Freunde das auch mitbekommen? Andreas, der behält das nicht für sich, der hat diese Überzeugung, wir haben Jesus, wir haben den Messias gefunden. Wir haben nicht nur einfach irgendeinen Mann gesehen, einen tollen Rabbi, der unglaublich gut lehren kann, sondern das ist wirklich der, der uns verheißen wurde. Das ist der, auf den wir schon so lange gewartet haben. Und Andreas, er ist so begeistert, dass er diese Nachricht nicht für sich behält, sondern genau der Erstbeste, der ihm über den Weg läuft, nämlich Petrus, der kriegt das zu hören. Petrus, oder da heißt er noch Simon, Simon, wir haben den Messias gefunden, Jesus. Bist du so begeistert, dass du das wirklich loswerden willst, diese frohe Botschaft, wer dein Jesus ist? Kannst du das wahrnehmen, wo Jesus ist, zu wem er dich führen möchte, wo ja, der Geist Gottes dich bewegt und wo er möchte, dass du genau zu der Person jetzt gehst, die da sitzt und mit ihr ins Gespräch kommt, ihr was weitergibst von Jesus, von der Hoffnung? Wir lesen das in der Geschichte, dass hier wie so eine Lawine ausgelöst wird, dass wirklich einer dem anderen weiter sagt, das bleibt nicht beim Simon. Wir wissen, wie durchschlagend dieser Mann später gebraucht wird, dass er zum Petrus ist, zum Fels für die ganze Gemeinde. Ja, wir erleben das hier wie ja, Simon, wie Philippus, wie Nathanael, wie sie alle zu Jesus kommen. Und immer wieder ist da diese Einladung, komm und sieh. Komm und sieh selbst. Ja, da war diese Frau, die hatte ich durch eine Freundin kennengelernt. Ich lud sie ein in meine Wohnung. Sie kam und ehrlich gesagt war ich total überrascht, dass sie schon direkt beim ersten Treffen mir voll ihr Herz ausgeschüttet hat. Da war so viel Vertrauen und ich war geflasht. Diese Frau, die ist komplett atheistisch aufgewachsen, die hatte mit Glauben, mit Jesus null am Hut. Das war für sie sowas von fremd, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das waren unterschiedliche Welten, damit war sie nie in Kontakt gekommen. Aber am Ende des Treffens habe ich die Frau einfach gefragt, darf ich für dich beten? Und ja, da war sie ganz offen, das durfte ich tun. Ich habe für sie gebetet und sie wurde ruhiger. Sie hat schon so ein Stück von diesem Frieden, der in Jesus ist, spüren dürfen, obwohl sie ihn ja gar nicht kannte. Aber sie hat da schon was erlebt, was in Jesus zu finden ist. Das war dann tatsächlich der Beginn einer Freundschaft. Wir haben uns immer wieder getroffen, wir haben uns zum Essen getroffen, wir haben uns zum Austauschen getroffen, wir haben uns zum Sport getroffen. Wir waren in einem Sportclub für Frauen, der ehrlich gesagt sehr gemütlich war. Da konnte man wunderbar auf den Geräten sitzen und sich sehr gut unterhalten. Der sportliche Effekt war vielleicht nicht ganz so groß, aber der persönliche Gewinn und Austausch wirklich großartig. Hätte nur noch die Tasse Kaffee gefehlt. Und ja, dann habe ich die Freundin weiter eingeladen. Ich habe sie auch zu Treffen mit anderen Christen eingeladen und habe sie eingeladen, da doch einfach dabei zu sein. Und wir haben uns über bestimmte Themen ausgetauscht und sie hatte unglaublich viele Fragen. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, was sie alles bewegt hat. Und ich war so dankbar, dass ich nicht alleine all diesen Fragen begegnen musste, sondern dass da auch andere waren, die ja auch Antworten hatten oder dass wir das auch stehen lassen konnten, wenn wir einfach gar keine Antwort hatten. Aber wir sind im Gespräch geblieben und haben weiter uns ausgetauscht. Und an manchem Abend hat diese Freundin alles ganz schön durcheinander gewirbelt, aber das war wunderbar und richtig erfrischend und hat uns immer wieder neu auch herausgefordert, über unseren Eigenglauben, über unseren Jesus nachzudenken und auch sprachfähiger zu werden. Wie können wir das weitersagen an eine Frau, die all dieses Vokabular, was uns so geläufig ist, überhaupt nicht besitzt? Es kam ein Wochenende, wo wir so richtig viel Zeit miteinander hatten und wo wirklich der Heilige Geist so präsent war. Das war einfach unfassbar schön. Und diese Freundin, die hatte da echt eine Begegnung mit Jesus. Sie hat richtig gespürt, dass Jesus da war und sie war dann bereit, Jesus in ihr Leben einzuladen. Und das war einfach wunderschön. Und etwas später ist sie in ihr Heimatland in Urlaub gefahren und aus diesem Land heraus hat sie mir geschrieben, dass sie sich taufen lassen will. Und ich habe das so gefeiert, das war einfach so genial, dass sie da bereit war, Nägel mit Köpfen zu machen. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und du hast dieses Thema Taufe schon ganz lange bewegt und vielleicht ist für dich tatsächlich das jetzt auch der nächste Gehorsamsschritt, der nächste Schritt in deinem Glauben, dass du bereit bist, dich öffentlich da auch so zu Jesus als deinem Herrn zu bekennen und dich taufen zu lassen. Und wenn du das bist, dann sprich doch gerne Alex an, dann kann man da gerne ins Gespräch kommen. Und ich kann nur sagen, das ist einfach unglaublich toll, auch so dieses Zeichen zu erleben und zu erfahren, dass da auch so eine freisetzende Kraft ist, wenn wir bereit sind, da auch wirklich so einen Schritt mit Jesus zu gehen. Wir sind von Jesus gefunden worden und dürfen andere finden, dürfen erleben, wie andere zu Jesus kommen und so eine geistliche Suche wirklich so ihr Ziel erreicht. Vielleicht ist euch beim Lesen der Geschichte und beim Reflektieren was aufgefallen. Was ist denn mit dem Johannes los? Der hat Werbung gemacht für Jesus, der hat auf Jesus hingewiesen als das Lamm Gottes und nun? Jetzt steht er allein da. Seine treuen Jünger, die sind ihm davongelaufen, die laufen jetzt hinter Jesus her. Und so menschlich gesehen könnte man jetzt denken, das ist richtig blöd gelaufen. Was hat Johannes jetzt davon? Er hat alles, was er von Jesus wusste, weitergegeben. Und nun? Wir merken, es ist wunderbar, wenn wir gemeinsam mit Menschen unterwegs sind, wenn wir sie so ein Stück begleiten dürfen. Das ist so kostbar und wir dürfen diese Zeit genießen, wir dürfen das miteinander genießen, aber es gibt dann auch so Punkte, wo es heißt, sie wieder loszulassen. Das ist so genial, wenn sie dann sich nicht an uns hängen, sondern wenn sie sich selber an Jesus hängen. Das kann schmerzlich sein, wenn du so erlebst, dass da sich eine Beziehung verändert. Aber es ist so genial, wenn wir das erleben, dass Sohn Johannes und Andreas und Philippus oder wie sie alle heißen, wenn sie nicht auf sich selbst hinweisen, sondern auf Jesus. Jünger machen Jünger. Hoffnungsfreunde gewinnen Hoffnungsfreunde. Es geht nicht darum, einfach nur eine nette Zeit zusammen zu haben, sondern es geht darum, wirklich, dass Jesus groß gemacht wird, dass die Hoffnung, die in Jesus ist, dass sie multipliziert wird. Und das funktioniert eben nur dadurch, dass die Jünger sich lösen, dass sie sich lösen vom Johannes, dass sich Simon nachher auch wieder löst von dem Andreas. Und das passiert auch dadurch, dass sich Menschen, die wir zu Jesus geführt haben, auch wieder von uns lösen, dass sie weitergehen und dass sie wieder anderen von Jesus weitersagen, dass sie als Hoffnungsfreunde wieder andere Hoffnungsfreunde gewinnen. Und das darf sich immer wieder weiter fortsetzen. Und das ist so cool, wenn Menschen nicht uns, sondern wirklich unserem Jesus hinterherlaufen. Wollt auch ihr einfach dazu einladen, wirklich Jesus zu folgen, dass Menschen zu ihm kommen, dass sie bei ihm bleiben. Kommt und seht. Amen.